Yeah.
Go every ahead. time, you two, every time. Don't you work? Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Where's the Podcast, Lebowski. Ey. Mir gegenüber sitzt wie immer Don Joe.
Gabagool.
Mein Name ist Alex und wir sprechen heute, wir sind immer noch dabei, unsere jeweiligen Top Tens vorzustellen.
Immer noch?
Was? Immer noch.
Ich dachte, wir sind jetzt durch.
Gerade erst angefangen.
Jesus.
Und letzte Woche hat uns ja Johannes mit The Empire Strikes Back bereichert. Das war seine Top 10. Heute ist meine dran. Und ich habe Goodfellas aus dem Jahr 1990 mitgebracht.
10 Jahre später.
Von Martin Scorsese.
Wir arbeiten uns Jahrzehnt für Jahrzehnt vorwärts. Habe ich mit Absicht so geplant.
Aha.
War nur ein Spaß.
Und
so clever bin ich nicht.
In den Hauptrollen haben wir
Robert De Niro.
In den Hauptrollen haben wir Ray Liottas Fake-Lache.
Ja.
Einmal. Tommys Shinebox.
Shoe-Shinebox.
Knoblauch. Und Mama Scorseses Gemälde. Viel Spaß beim Zuhören.
Rüdiger, let's go.
Goodfellas. Dies ist die Geschichte von Henry Hill. Oder wie er seit dem Zeugenschutzprogramm heißt, Heinrich Hügel. Der Mann, der das LOL neu erfand. Der Mann, der mit seiner Lache sogar der verklemmtesten Karen schmeicheln kann. Der Mann, der sich in einem Dialog mit dem klebrigen Banditen Tommy aus Kevin allein zu Haus beinahe in die Hose scheißt. Er arbeitet sich mit Hilfe von Mafioso-Darsteller Robert De Niro in den Mafia-Rängen nach oben und oben angekommen arbeitet er sich mit Hilfe von Kokain ganz schnell wieder nach unten und träumt von Hubschraubern, Gefängnishummern und der ganz, ganz großen Liebe. Zum Kokain. Ob mich jemals jemand in meinem Zeugenschutzprogramm entlarvt, erfahrt ihr in dieser Folge von Where is the Podcast, Lebowski.
And here we go.
Shut the fuck up, Donnie.
Houston, we have a podcast.
I'll be back.
Where's the podcast, Lebowski?
Oh man, I shot Marvin in the face.
Why the fuck did you do that?
What's the most you ever lost in a podcast?
You talking to me?
You can't handle the podcast.
Ja gut, also Intro kriegen wir hin, in Rüdigers Plot und die Intro-Musik, das scheint wunderbar zu laufen. Nur was nicht richtig hinhaut, ist meine Soundqualität scheinbar. Vielen Dank, Rüdiger. Ich höre bei mir einen Hall in den Kopfhörern. Lieber Zuhörer, das tut mir leid. Bis nächstes Mal geben wir uns Mühe, das repariert zu haben. Heute kriegt er mich nochmal mit ein bisschen Hall im Mikrofon.
Ja, Goodfellas. Geiler Film. Das ist zum Beispiel anders als Lebowski, den könnte ich mir echt immer wieder angucken.
Da geht es mir genau andersrum. Das ist so ein Film, den kann ich mir vielleicht so einmal im Jahr angucken.
Ich kann verstehen, warum. Ja. Aber ich finde den, also ich habe, wie du auch letzte Woche in Kapitel eingeteilt, da gehen wir gleich auch noch drauf ein. Und wenn ich hier schon wieder drüber nachdenke, ich habe schon wieder Bock auf den Film.
Wir gucken jetzt,
ja.
Oder?
Ja, wollen wir anfangen?
Also wir befinden uns im Jahr 1955 bis 1980 spielt der Film, richtig?
Ja.
Du hast das in Kapitel unterteilt.
Ja, wir fangen auf jeden Fall erstmal in der Mitte des Films an, chronologisch zumindest.
Okay.
Also man sieht,
richtig.
Man sieht Jimmy Conway und Henry Hill.
Bobby De Niro.
Und Joe Pescis Charakter.
Yeah, I'm Joe Pesci.
Die fahren durch Upstate New York gerade und wollen eine Leiche entsorgen. Stellt sich raus, es ist noch gar keine Leiche. Bobby Betts lebt noch. Dann kommt ein Freeze-Frame, was öfter in dem Film vorkommt.
Mhm.
Und dann kriegen wir erstmal so eine Line aus dem Film, die, weiß nicht, Geschichte geschrieben hat.
As far back as I could remember, I'd always wanted to be a gangster.
Wolltest du über dein Lieblingszitat, also hast du ein Lieblingszitat aus dem Film?
Ich habe drei aufgeschrieben. Ja. Also einmal habe ich das aufgeschrieben deshalb, weil es ist ein geiler Opener und das ist so selten, dass man jemanden sagen hört, dass er schon von Kind auf einfach Gangster sein will.
Ja.
Dann das Zitat von Jimmy, never rat out your friends and always keep your mouth shut, nachdem man das erste Mal geschnappt wurde.
Ja.
Und dann der gesamte Dialog zwischen Joe Pesci
I'm
und
funny. Ray Liotta. I'm funny how?
Ja, exactly. Ja.
Bei mir ist es, ich weiß nicht, die Stelle, die mich immer zum Lachen bringt, ist, wo sie im Knast essen und der das Fleisch zubereitet, fragt in die Runde, wie sie das Fleisch haben wollen. Und
rare, medium rare.
Ah, an aristocrat. Das finde ich, ist eine der besten Szenen im Film. Ich habe mich so tot gelacht, weil es einfach so unerwartet kam. Weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, mein Lieblingszitat.
Ja, ich finde, die haben leider viel zu wenig aus dem Knast gezeigt, das muss ich auch sagen. Ich meine, der Film ist auch zwei Stunden zwanzig?
Ja.
Lang schon. Ich habe mich so in dem Knast so wohl gefühlt auch, ne? Man fühlt sich da richtig so unter seinen Freunden zu Hause, gemütlich, man hat seine eigenen vier Wände.
Es gibt lecker Essen.
Oh, es gibt
lecker Jeder weiß, Essen, was zu tun ist.
Improvisierter Kühlschrank mit Hummer und Steaks. Gee, delicious.
Ja, man darf den Film auf jeden Fall nicht hungrig gucken, weil sonst kommt man in die Bredouille.
Ja, hey, Alex, let me ask you something. What is a wise guy?
Dann machst du auch gleich schon den Schwenker zum Drehbuch, weil das hieß tatsächlich von Nicolas Pileggi, hieß das Wise Guy.
Ah,
okay. Der das Drehbuch geschrieben hat, Nicolas Pileggi, der ist...
Den Namen habe ich schon öfter gehört. Der ist
Journalist eigentlich. Aha. Und der hat während er mit Henry Hill Gespräche aus dem Knast geführt hat, hat er halt das Drehbuch nebenbei geschrieben. Und ja, ein Wise Guy ist im Grunde einer, der zur Mafia gehört, muss nicht mal einer sein, der Made Man ist, also der ein Boss ist. Oder Vollmitglied der Mafia, sondern jeder, der mit der Mafia sozusagen zu tun hat, Geschäfte macht.
Okay.
Ohne jetzt extra nochmal zu googeln.
Ich dachte mir, ich habe das auch nicht gegoogelt, ich dachte mir, dass du es einfach weißt.
Ich gehe mal davon aus, dass das ist.
You're quite the wise guy, ne? Habe ich mir nochmal überlegt, mach mir jetzt auch ein Bier auf, Alter.
Ach, du hast es noch gar nicht auf?
Nee, trink immer noch meinen Tee.
Ja, dann Prost, mein Junge.
Prost!
Ja. So werden wir in den Film erstmal reingerissen und dann gibt es eine Rückblende in das Jahr 55. Der junge Henry Hill auf den Straßen von Brooklyn.
Mhm.
Brooklyn? Queens.
Queens?
Ja, Queens, ne?
Queens, hätte ich gesagt.
Mhm. Ja, da erfährt man so ein bisschen über den Hintergrund von Henry Hill. Ich finde, das ist immer der langweiligste Part im Film.
Aber gut. Man lernt erstmal Bobby De Niro kennen und die ganzen alten Säcke und wie die so drauf sind. Das macht Scorsese nämlich richtig gut. Ich bin kein großer Scorsese-Fan.
Mhm.
Ne? Ich weiß nicht, ob dir das schon bewusst geworden ist. Obwohl einer seiner Filme in meinen Top 5 sogar drin ist. Character Introduction macht er gut.
Ja.
Wie gesagt, die ganzen alten Männer lernt man kennen. Das Casting von dem jungen Ray Liotta, also von Henry Hill, fand ich super gut.
Ja, fand ich auch.
Ich weiß nicht, ob er Kontaktlinsen drin hatte, um seine Augen, die von Ray Liotta ein bisschen ähnlicher zu sein. Aber der Bube sah ihm ziemlich ähnlich.
Ja.
Genauso wie der junge Joe Pesci.
Der Einzige, der natürlich wieder nicht altert, ist Bobby De Niro.
Ja.
Wie soll man das auch sonst machen? Die wollten halt den Altersunterschied, dass Jimmy Conway schon so ein etablierter Mafioso ist, haben sie halt so gemacht. Man wird in die ganze Familie, also in die ganze Mafia-Familie eingeführt.
Mhm.
Und dann endet das Ganze da mit der Verhaftung von
Henry.
Ja, ich weiß gar nicht, warum ich überlegen muss.
Weiß ich auch nicht.
Ja. Mit der Festnahme von Henry. Und dann lernt er ja die Lesson, die sein weiteres Leben erstmal bestimmen soll von Jimmy.
Never rat on your friends and always keep your mouth shut.
Dann kommen wir 10 Jahre später, 65 oder Mitte der 60er, sagen wir mal so. Ich glaube, es steht sogar 10 Jahre später da, wo man Tommy und Henry sieht man dann als erwachsene Männer.
Ja,
die dann
in Anführungszeichen.
Ja. Wie alt sollen sie da sein?
21.
19, 20?
Ja. 21. Das heißt, 10 Jahre vorher waren die 11? Dieser Junge sollte ihn als 11-Jährigen darstellen?
Ja.
Also das fand ich so ein bisschen merkwürdig.
Ich glaube, da muss man ein bisschen Auge zudrücken.
Gerade, also Ray Liotta geht ja gerade noch, aber Joe Pesci ist nicht einfach aus wie ein 40-Jähriger.
Ja, er war auch 40. Oder er war irgendwie 39 oder so.
Jesus. Der hat das gut genug gemacht, dafür hat er, glaube ich, auch einen Oscar gekriegt, ne?
Ja, bester Nebendarsteller.
Siehst du? Der hat das so gut gemacht, dass man darüber hinweg sieht. Also das stört mich jetzt nicht, wenn man drauf achtet.
Also mich stört es auch nicht. Schon. Auch nicht, also es werden ja immer mal wieder Daten gezeigt auf dem Bildschirm und man weiß ja, dadurch, dass es ein Biopic ist, weiß man ja auch, wann das spielt und ich finde, trotzdem fällt es nicht wirklich auf, dass er halt jetzt schon so alt ist und so viel älter ist, als was er gerade spielt.
Hätte es Karen auch nicht gesagt zwischendurch, for 21-year-old, keine Ahnung was, dann wäre es mir auch nicht aufgefallen. Der Kommentar hätte auch nicht sein müssen, aber...
Ja. Also recht früh schon kommt dann die Szene, die du... wo eins deiner Lieblingszitate rauskommt.
Ja, richtig. Wir lernen halt noch die ganzen, was ich immer cool finde, so Mobfilm, was Scorsese halt hier, weil das ja ein Biopic ist und das auf echten Menschen beruht. Was Guy Ritchie in seinen englischen Gangsterfilmen cool macht, die ganzen Spitznamen der, der ganzen Gangster. Fat Andy, Frankie the Wop, Freddy No-Nose, Pete the Killer, Nicky Eyes, Jimmy Two-Times. Ja, super cool. Und ich wünschte, wenn auch nur, um einen coolen Spitznamen zu kriegen, da mal dabei gewesen zu sein.
Da habe ich noch eine Frage an dich. Wie findest du das, dass das von Henry Hill sozusagen narrated wird? Weiß nicht, als ich den, glaube ich, das erste Mal geguckt habe, hat mich das gestört. Ich weiß nicht mehr, warum. Das ist auch schon ein bisschen länger her, aber ich finde es mittlerweile richtig gut. Und das macht Scorsese ja in vielen seiner Filme.
Macht ja Wolf of Wall Street nicht zuletzt. Ja. Auf jeden Fall, nee, ich finde das auch gut. Ich finde es aber gerade gut, weil teilweise dann nämlich auch Karen Hill halt teilweise auch narriert.
Ja.
Was, ich finde das super. Und ganz zum Schluss, kommen wir ja auch noch hin, da spricht er ja dann direkt, spricht
er die Macht Vierte
da, an und spricht direkt in die Kamera. Aber ja, nee, ich finde das cool. Ich finde Ray Liotta auch geil. Ich habe da vorhin mit Sarah drüber gesprochen, die kann ihn nicht ausstehen.
Echt?
Die sagt, er sieht aus wie ein Chipmunk. Er hat eine scheiß Fresse, seine scheiß Zähne stressen mich, seine scheiß Augen nerven mich.
Wow.
Ja, die war richtig aggressiv. Und jedes Mal ist der in dem Film am Kotzen. Ich sag, wieso? Dann in diesem Film halt kam halt dann gerade die Szene, wo sie
den Typen Betts wieder ausgraben. Da kotzt er.
Ausgraben oder eingraben?
Sie graben ihn nur aus.
Warum graben sie ihn aus?
Weil da auf dem Land gebaut werden soll und dass es keiner merken soll.
Ach, das habe ich nicht gecheckt. Okay. Ah, wo sind Ausgraben? Genau, da kotzt er dahin. Und dann habe ich überlegt, wieso, wann denn noch? Und dann habe ich daran zurückgedacht, dass wir neulich Killing Them Softly geguckt haben mit Brad Pitt.
Ja.
Und da wird er vermöbelt und kotzt dann auch dahin. Und, ja, gut.
Ja, Jesus.
Zwei Filme, meine Güte. Ich mag Ray Liotta und sein Face und seine ganze Präsenz. Ist ein awesome Dude.
Ja.
Da wollte ich dich noch was fragen.
Ja.
Weil ich dann nämlich hier, abgesehen von Al Pacino, kommen hier die besten Gangster-Darsteller, die besten Italo-Amerikaner zusammen, um halt die Gangster- und Mafia-Angehörigen zu spielen. Das ist jetzt so eine aussterbende Generation.
Ja, stimmt.
Es gibt, ich habe echt lange überlegt, welcher Schauspieler heutzutage könnte so eine Rolle jetzt annehmen?
Ja.
Ich finde, das passt einfach nicht. Da passt keiner rein. Ich meine, wo war Al Pacino überhaupt?
Wo du gerade Al Pacino angesprochen hast, der sollte als Jimmy Conway gecastet werden, hat aber abgelehnt, weil er nicht weil er von dem Image des der Gangsterrolle wegkommen wollte.
Oh.
Im gleichen Jahr hat er aber wieder eine Gangsterrolle gespielt, die komplett gefloppt ist. Ich weiß nicht, welcher Film, aber ich meine, irgendwann hat das ja auch embraced dann und später hat er ja auch Filme gemacht, wo er dann mal nicht der Gangster ist. Heat. Ist halt auch kein guter Cop, aber immerhin auf der guten Seite. Ja. Letztendlich, ich könnte mir jetzt aber nicht Pacino da vorstellen in dem Film als Jimmy Conway. Ich finde De Niro, ich meine, das sind beides richtig geile Schauspieler, aber ich weiß nicht, hast du Donnie Brasco jetzt mal gesehen gehabt?
Ja,
ich finde da zum Beispiel, das ist Pacinos, finde ich, eine der besten Rollen. Ich habe mich totgelacht. Alles, was er gesagt hat, war so realistisch, also ich weiß nicht, wie realistisch, aber der hat das richtig, richtig gut gespielt.
Finde ich auch.
In Donnie Brasco. Und De Niro, finde ich, passt hier besser dazu. Also De Niros Spielweise, dieses etwas zurückhaltendere. Wobei das echte, in dem echten, in dem Drehbuch von, oder in dem Buch Wise Guy von Nick Pileggi, da steht wohl, also da ist die Rolle von Jimmy Conway wohl komplett anders. Der ist wohl viel, viel übler gewesen, als er im Film dargestellt wurde. Und das gleiche auch mit diesem Paulie, der soll auch wohl der übelste, krasseste Psychopath gewesen sein.
Ja,
nicht so psychopathisch wie Tommy. Der wurde im Film wohl sehr realistisch dargestellt, wenn man alle, die mit dem wirklich zu tun hatten, fragt. Und
hast du gemacht, ne? Angerufen.
Ein paar Videos auch dazu geguckt und
gekickt.
Ja, findet man erstaunlich viel drüber. Ja, ja.
Ich habe es auch tatsächlich, und das ist wahrscheinlich dem Ruf des Films geschuldet, viel mehr Gewalt und Mord in Erinnerung. Also so viel Schlimmes passiert ja gar nicht. Hauptsächlich ist es Tommy, der die Leute kniftet.
Mhm. Ja, aus Rage, also
aus dem Moment raus. Und da habe ich irgendwie auch in Erinnerung, irgendwie, dass zumindest Jimmy auch irgendwie mal was Krasses abzieht, aber irgendwie. Ja gut, er wirkt Maury einmal kurz, aber.
Nee, das macht auch Tommy.
Nee.
Also er wirkt ihn, nicht er. Er wirkt ihn, sondern er ist ihn am Wirken. Dieser Maury, der hat ihn die ganze Zeit, den ganzen Film hat er ihn davon überzeugt, ihn umzubringen.
Ja.
Ohne Witz. Den ganzen Film labert ihn so voll.
Ja.
Es war halt ab dem zweiten Mal, wo er das Geld erwähnt, war es klar.
Absolut. Ich dachte sogar, dass es dann und da passiert direkt. Also sogar ich habe mir dieses Geheul nicht mehr anhören können. Und er war ja wahrscheinlich sogar noch im Recht, aber trotzdem. Ja. Meine Güte, du weißt, mit wem du es zu tun hast. Also reiß dein scheiß Maul nicht so auf. Wenn ich einer, egal welcher von den Typen wäre, ich wäre so fucking paranoid. Ich müsste doch jedes Mal über meine Schulter gucken, egal was ich wann und wo mache.
Würdest du auch Helikopter sehen?
Gerade Helikopter würde ich sehen, aber gerade die Polizei wäre wirklich mein größtes Problem. Ich hätte viel mehr Schiss vor meinen in Anführungszeichen Kumpels und Angehörigen und Familienmitgliedern. Sobald du eingeladen wirst, dich auf den Beifahrersitz zu setzen, würde ich sagen, oh nee, du, ich nehme ein Taxi oder ich.
Nein, die müssen doch auch alle Ofen der Pate sehen angelassen. Gesehen haben.
Ja,
spätestens seitdem.
Wann, welches Jahr war der?
Ende der 70er?
Ja.
Mitte der 70er?
Ich dachte so 76 so im Dreh. Soll ich mal gucken? Ich will nämlich jetzt keinen Bullshit erzählen.
Ja.
Ah, 72. Ah, 72 der erste, ja.
Ja, klar, aber du musst ja auch verstehen,
ich verstehe,
die sehen sich, glaube ich, schon als Freunde und als Familie. Und so wie Tommy sind ja nicht alle drauf. Die kennen sich seit Kindstagen.
Ja, aber
das, und das, ich glaube nicht, dass Tommy wenn Henry Hill jetzt zu Tommy gesagt hätte, ja, so wie er es da in dem am Funny-Gespräch auch sagt, ja, shut the fuck up, ne? Da nimmt sich Tommy ja dann auch den Spaß raus. Also da versteht er ja dann auch den Spaß. Wenn Spider das sagt, gut, ist klar, dass er. Also ich hätte nicht gedacht, dass er ihn erschießt.
Mhm.
Oder vielleicht nochmal einen zweiten Fuß oder so. Aber gut, da sieht man halt, was er für ein Psycho ist.
Ja, so eine Loose Cannon halt, so eine Wildcard, so eine ja, unberechenbare Sau, die hätte ich. Also, da wäre ich echt.
Ja, als Außenseiter auf jeden Fall, wenn man da drin ist und man selber so ein bisschen die Züge davon hat.
Ja, ja.
Ich meine, ich denke mal, dass Henry Hill auch nicht das Schaf ist, was er hier in dem Film dargestellt wird. Ich meine, im Grunde stammt ja alles von ihm persönlich. Und natürlich wird er nicht erzählt haben, ja, ich habe den umgebracht. Im Film bringt er ja niemanden um. Ja. Er ist bei Billy Bats ist er dabei, macht aber nur die Tür zu.
Ja.
Und gut, er schlägt halt den Ex-Freund von Karen.
Hm.
Klar, das macht jeder mal. deswegen meine ich ja, das sind alles keine Schäfchen. Und wenn du unter Gangstern bist, dann, weiß nicht, ich glaube, dann die Paranoia von jemandem umgebracht zu werden, ist da, berechtigterweise. Aber ich glaube nicht, dass wenn die da am Pokertisch sitzen oder so, dass jetzt einer denkt, okay, wenn ich was Falsches sage, bringt der mich sofort um.
Gut, ja, wir waren gerade stehen geblieben bei dem Dialog.
Ja,
bei meinem Lieblingsdialog. Ich meine, ist es nicht jedermann Lieblingsdialog? Ja,
ich glaube, das ist auch die Szene, die so am meisten in Erinnerung bleibt, glaube ich, aus dem Film.
Ja, die einfach nur durch so ein kleines bisschen Dialog, so ein riesen Spannungsbogen.
Hast du dir die mal auf Deutsch angeguckt? Ich habe sie mir auf Deutsch nochmal extra angeguckt, um zu schauen, wie es so rüberkommt. Weil die Szene lebt ja von Joe Pesci und wie er redet und seinen Charakter im Allgemeinen. Im Deutschen, ja, es erfüllt seinen Zweck, man kriegt aber nicht so Schiss wie vor der Originalstimme von Joe Pesci.
Mhm.
Ich finde, man kriegt richtig, also nur durch seine Präsenz da und durch seine Aussagen kriegt man, denkt man so, oh shit. Also selbst wenn man den Film schon gesehen hat, denkt man immer, also ich denke immer noch so, oh, kacke.
Ja.
Ein bisschen verkackt gerade.
Nee, auf Deutsch habe ich den noch nie gesehen.
Sie ist nicht ganz improvisiert, also man liest immer mal wieder, dass sie improvisiert ist. Also ja, klar, es stand nicht im Skript oder nicht wirklich im Skript, dass dieses Gespräch so stattfinden soll. Man sieht es auch in der Szene, weil der Kellner steht schon da und will eigentlich schon einschreiten. Er hat sich dann aber doch zurückgehalten, weil Tommy halt auf dieses I'm funny, you're funny, how eingegangen ist. Und ja, die Kamera lief halt auch natürlich weiter. Und Scorsese wusste davon, dass Joe Pesci das so machen will, weil Joe Pesci hatte ihm die Geschichte mal bei einem Dinner erzählt, dass ihm das widerfahren ist, dass er zu einem Gangster gesagt hat, er ist witzig.
Oh, damn.
Und er das dann so gesagt bekommen
hat. Oh, shit.
Und dann meinte Scorsese, das muss rein in den Film.
Oh, shit.
Und die haben Ray Liotta erstmal nichts erzählt. Und deswegen hat er auch so reagiert, wie er reagiert im Film. Finde ich aber richtig gut.
Armer Joe. Kam er wahrscheinlich gerade von Kevin allein zu Hause.
Das Geile ist, wo du das gerade sagst, er hat währenddessen, hat er Kevin allein zu Hause auch noch gedreht. Und sie haben, die mussten viele Kevin allein zu Hause Szenen neu drehen, weil er immer wieder am Swearen war. Weil er hat halt wirklich irgendwie bei Nacht Goodfellas gedreht und bei Tag dann, oder am nächsten Tag direkt eine Szene für...
Ja, der benutzt auch viele Schimpfwörter.
Ja.
Fucking geil.
Aber er macht geil. Yeah. Der Film macht wieder einen Zeitsprung. 10 Jahre später die machen im Prinzip machen sie immer noch die gleiche illegale Scheiße, nur im Stil vergrößert sich halt alles und die Stakes werden higher.
Wo bist du denn jetzt? Ja, was passiert denn jetzt? Erzähl mal.
Die, oh shit, wie heißt der?
Fuck, Henry, sorry. Tommy, Jimmy,
dieser,
Paulie.
Der Typ, der zu Paulie geht und ihm, dem das Bambu gehört, oder?
Ah, Sonny Buns.
Okay.
My anaconda don't want none unless you got buns, hun.
Ja. Diesen Namen.
Ja.
Ja, Sonny wir Buns. Haben dann 10 Jahre später, Sonny Buns geht zu Paulie und möchte, dass Tommy gewackt wird. Er sagt es nicht so drastisch, aber er möchte schon, dass Tommy mit seiner Psycho-Art verschwindet.
Mhm.
Gut, passiert natürlich nicht. Tommy ist immer noch ein gut verdienender Typ für den Boss. Und was stattdessen passiert ist, sie steigen in das Geschäft ein von Sonny Buns, übernehmen das Bambu und schlachten das so lange aus, bis es nichts mehr zu holen gibt. Und dann fackeln sie es ab, um Versicherungsgeld zu kriegen.
Kannst du mir da dieses Geschäftsprinzip mal erklären, wie das funktioniert? Weil ich habe da auch 2-mal zurückgespult und habe versucht zu verstehen, was der Sinn dahinter ist. Also
ich verstehe es auch nicht. Ich habe es auch nicht verstanden, warum die... Er sagt ja auch, sie nehmen irgendwie eine $200-Bottle
genau,
und verkaufen sie für 100, aber es kommt trotzdem
immer noch
mehr... Ja, es kommt trotzdem Gewinn raus. Das habe ich auch nicht ganz verstanden.
Ah, okay.
Ja, gut. Vielleicht, weil es gewaschen wird oder weil es dann, weiß ich nicht, direkt zu denen geht und...
Ja, dann, weil sie klauen es ja nicht. Sie kriegen es geliefert... Ja,
also ich verstehe das nicht. Fuck you, pay me.
Ja, ja. There was a fire.
Fuck you, pay me. I don't know, man.
Aber
ich weiß nicht, wie die Unterwelt ihr Geld macht.
Ist das, also das heißt, Henry hat in diesem Moment seine zukünftige Frau noch nicht kennengelernt, ne?
Sie stehen ja vor dem Ding, wo sie, vor dem Bambu, wo sie warten, dass es anfängt zu brennen. Und da unterhalten sie sich ja über das Date, was Tommy
natürlich
angeleiert hat.
Richtig.
Und er ihn bittet, mitzukommen.
Ja, so, aber dann...
Und dann trifft er halt Karen.
Richtig. Das heißt, dann können aber noch nicht nochmal 10 Jahre vergangen sein. Weil dann wären sie ja in der Szene mit in dem
stimmt.
Auto 31.
Hast recht.
Und wenn er Karen kennenlernt, sorry. Sagt sie ja für einen 21-Jährigen, ne?
Ja, sorry.
Ja, also es sind 10 Jahre vergangen seit...
Richtig.
Seit der Kinderszene.
Ja. Ja, dann haben wir die Dinner-Szene mit Tommy, seiner Freundin... Oder seiner Bekannten und Henry und Karen, die einfach gar kein Wort miteinander wechseln und Karen eine Classic Karen ist. Ich fand die echt anstrengend.
Ja, aber mal ehrlich, also da ist Henry ein richtiger
Henry ist richtiger Arsch, ja. Und ich glaube, dann setzt auch Karens Voice-Over ein, ne?
Ja, genau.
Dass Lorraine Bracco dann erzählt.
Wie heißt sie?
Die Schauspielerin heißt Lorraine Bracco, auch von den Sopranos. Sie spielt den Shrink. Auf jeden Fall, Dinner-Szene, ja. Ich muss immer ein bisschen lachen, weil er sich halt sofort verpisst. Also er ist halt richtig auf heißen Kohlen.
Ja, nicht nur das, er schubst sie im Prinzip aus dem Auto.
Er zerrt sie richtig da lang. Er
zerrt sie raus
aber
und schubst sie dann.
Da sieht man auch, wie dumm sie eigentlich ist und dann sowas geil findet. Ja, gut, selber schuld, in sowas reingezogen zu werden.
Drama Queen. Sorry,
ja.
Sorry, Karen.
Classic Karen.
Ja, sie hätte sich einfach echt von ihm fernhalten sollen.
Dann gibt es noch so ein bisschen... Geplänkel zwischen denen. Er findet sie dann auch doch gut, weil sie sich halt bei ihm beschwert. In einer öffentlichen Szene.
Weil sie ihm so ein bisschen Gabagol gibt.
Ja, sie gibt
bisschen
ihm...
Kontra, bisschen Kontra, ja, bisschen...
Paroli.
Paroli.
Um italienisches Wort zu sagen.
Limoncello.
Gabagol. und dann bekommen wir die... Ich habe eben gesagt, dass die Funny How-Szene die bekannteste ist. Ich glaube, genauso bekannt ist der Tracking-Shot, der dann jetzt kommt, wo sie durch den Hintereingang ins Copacabana gehen. Richtig geiler Shot. Je mehr ich mich mit dem Shot auseinandergesetzt habe und auch dazu gelesen habe und dazu auch andere Videos, die die Szene auseinandernehmen, ins Detail gehen und auch mit dem Camera-Operator reden und interviewen, gibt es ein gutes Cinefix-Video übrigens. Karen, man merkt halt, warum Scorsese das mit reingenommen hat. Karen verliebt sich ja sozusagen in dem Moment in Henry. Oder sie ist halt
geil.
Ja, sie findet den Lifestyle dann geil. Aber der Zuschauer kriegt halt auch so ein bisschen den Lifestyle mit. Und da merkt man dann so, ja, okay, Henry ist halt kein Made Man in der Mafia, aber er hat es schon weit gebracht.
Ja.
Und die Entscheidung, das in einem Shot zu machen und durch den Hintereingang zu gehen und dann jeder kriegt einen Zwanni zugesteckt und die Bande, wenn sie sich da hinsetzen, geben ihm dann gleich ein Champagner aus oder ein Getränk da aus und er kriegt, der Tisch kommt angeflogen und wird da direkt vor die Bühne hingestellt. Es ist einfach, wie viel da eigentlich passiert in dieser Szene, ist richtig geil.
Aber es passiert halt auch nicht zu viel.
Nee.
Viele dieser One-Shot-Szenen oder diese Plansequenzen heißt es im Deutsch, im Deutschen, wird man vollkommen überstimuliert. Da wird so viel versucht, in eine Szene einzubauen, dass es...
Woran denkst du da? Also was kommt dir da in den Kopf,
wenn du das sagst? Weil 1917 auch ein Kriegsfilm ist.
Ja.
Und der ganze Film im Prinzip eine Plansequenz ist das jetzt schwierig, das als Beispiel festzumachen. Aber ich denke dann beispielsweise...
Alfonso Cuarón, Children of Men.
Aber da funktioniert das halt wunderbar.
Ja, das ist auch gut.
Es gibt keine Plansequenz, wo ich sagen kann, das ist zu viel oder zu scheiße. Genauso wie bei True Detective,
ja.
Das ist einfach
richtig
geil.
Richtig geil.
Ich beschwere mich über... Ja, ich weiß nicht, worum ich mich beschwere.
Ja, aber ich weiß, was du meinst. Man wird nicht überladen. Mhm. Es ist jetzt auch nicht so eine Action-Sequenz, die da stattfindet.
Ja.
Also, sondern es ist so eine alltägliche, oder für Henry Hill auf jeden Fall eine alltägliche Situation. Man merkt, wie er sich da bewegt, wie er die Leute grüßt. Der macht das nicht zum ersten Mal. Ist nicht sein erster Rodeo.
Ja.
Und aber dieser Shot erfüllt halt vollkommen seinen Zweck. Also man findet es geil, man redet 30 Jahre später immer noch drüber, obviously, so wie wir jetzt. Ja. Und es ist einfach auch geil anzusehen. Also es macht immer wieder Spaß, das zu sehen.
Auch wenn sie in der Küche halt einmal im Kreis gehen.
In der Küche gehen sie einmal, hast du das gemerkt oder hast du es gelesen?
Ich habe es mal gemerkt, ja. Ich hatte es mal gehört. Ah, auch in einem... aber das ist schon vor Jahren. Also das seitdem habe ich den Film nicht nochmal geguckt. Diesmal habe ich drauf geachtet auch.
Man merkt es an der, also es ist halt die gleiche Tür, ne? Die gehen halt zweimal in die gleiche Tür, klar.
Daran habe ich das noch nicht mal gemerkt. Ich habe das nur, also weil sie natürlich dreimal nach rechts gehen. Also daran merkt man das halt, weil sie die
Math Genius.
Wandern einfach nur dreimal um den Pfeiler in der Mitte im Prinzip drumherum. Ja. Und gehen dann wieder. Ja.
Wieder aber. Raus.
Ja, es stört nicht, ist egal. Selbst wenn man das wüsste, selbst wenn das nochmal in einem Film zur Sprache gekommen wäre, der ist ja dazu da, um wirklich nochmal ihr auch zu zeigen, wo er überall die Macht, dass er einfach mal so durch die Küche spazieren kann, dass er die Macht besitzt, im Prinzip in diesem Club zu machen, was er will.
Ja.
Tische fliegen an der Kamera vorbei und werden ihm hingestellt, wie er will. Ja. Später wird das nochmal gemacht und da gibt sogar der Sänger, der auf der Bühne steht, den ja nochmal eine große Flasche Champagner aus. Also, ja, erfüllt vollkommen seinen Zweck, hast du absolut recht.
Und Scorsese hat die Szene auch dann mit in den Film reingenommen. Also, ihm war das richtig wichtig, dass so eine Szene da reinkommt, weil Scorsese, als er jung war, hat er gesagt, saß er selber im Copacabana in New York. Ist ja ein echtes Lokal. Ich glaube, es gibt es auch heute noch, nur nicht an der gleichen Stelle. Aber Scorsese saß früher, als er schon nach den ersten Filmen ein bisschen Erfolg hatte, saß er da in der ersten Reihe und es kam immer irgendein Mafioso, der da vor ihm dann saß und ihm die Sicht versperrt hat. Deswegen wollte er das unbedingt. Und für ihn hat sich dieses Bild von diesen anfliegenden Tischen eingebrannt.
Ja.
Und das fängt die Kamera ja auch richtig gut an, ja, weil sie so hinterherfliegt.
Dann kommt ja auch zweimal dann vor. Mhm. Ja, hat wunderbar angewandt, ja. Life imitating art, nee, art imitating life.
Dann kommt der Air France
Raub. Sind wir mal auf Kapitel 2?
Ja.
Okay.
Wo sie erst das größeres Ding drehen, wo auch schon so ein bisschen, weiß nicht, ein paar Probleme sich abzeichnen. Gleichzeitig kommt Karens Ex-Boy aus dem College in das Leben von ihr zurück. Später probiert er sie sogar zu vergewaltigen und Henry schlägt ihn halb tot.
Da muss ich noch sagen, also da fand ich ganz cool. Das war so eine Szene, wo ich dann auch zurückgespult habe, genauso wie wenn Sam Jackson nachher stirbt, weil das auch wieder in einem gefilmt wird, wie Henry über die Straße geht, den Typen zur Rede stellt und mit seiner Knarre den Typen halt prügelt. Ohne dass ein Cut passiert, blutet er aber auf einmal aus der Nase und hat dann auf einmal Blut im Gesicht und sowas. Und ja, da habe ich mich natürlich gefragt, wie haben die das denn jetzt auf, wo kommt das jetzt auf einmal her, wie hat er das gemacht? Gut, in der Szene ist es ziemlich, ziemlich einfach. Da hat er dann in seiner Linken hat einfach nur ein bisschen Blut gehabt und hat sich dann einmal kurz ins Gesicht gefasst und nachdem er die Hand wegnahm, war auf einmal das Blut da. Er musste aber trotzdem dann halt einmal zurückspulen, um das zu checken.
Na cool, da habe ich gar nicht drauf geachtet.
Aber nachher reden wir nochmal über Sam Jackson, weil das fand ich noch beeindruckender.
Und als Tommy gewackt wird, da kommt ja auch ein bisschen, Da spritzt es auch nur so raus.
Oh, da habe ich gar nicht drauf geachtet.
Ich glaube, ja, ist ja auch egal. Also ich auch nicht. Mhm. Jedenfalls nicht, wie sie es gemacht haben. Also ich habe es gar nicht hinterfragt, wie sie es gemacht haben.
Habe ich wirklich nicht drauf geachtet. Ich gehe davon aus, dass sie mit Squibs gearbeitet haben, also mit diesen kleinen Blutpackungen, die explodieren. Weil man sieht das ja auch von oben, weil er dann vorne auf den Boden fällt.
Das macht Scorsese richtig oft bei Mordszenen. Macht er bei Departed auch. Das macht er... Macht er das in, ich glaube, in Dingens? Also in Departed auf jeden Fall. Also es ist, ich würde schon fast Stilmittel von ihm sagen. So wie der Trunkshot von Tarantino.
So wie der was?
Der Trunkshot.
Ach so,
von Tarantino. Was mir, wo wir eben noch drüber geredet haben, über das Voice-Over und alles, dass das ja alles schön und gut ist und dann Karen auch das Voice-Over übernimmt. Hm. Ich finde trotzdem, mich stört irgendwie so ein bisschen ihre Attitude beim Reden. Also sie klingt so ein bisschen gelangweilt, während sie redet. Ich weiß nicht, ob das so sein soll, weil in den Sopranos, sie redet auch ähnlich gelangweilt, das ist halt ihre Sprechweise. Mhm. Aber in den Sopranos, finde ich, spielt sie so viel besser. Ich finde hier auch diese Heulszene, wo sie da zu Henry, wo sie ihn anruft und dann sich über ihren Ex beschwert. Ich finde da, weiß ich nicht, ich habe so ein bisschen Problem mit ihrer Rolle in dem Film. Ich finde, das hätte man besser machen können. Vor allem, weil die anderen so gut spielen und so überzeugend spielen.
Ich muss auch sagen, also ich habe jetzt tatsächlich auf ihre schauspielerische Leistung gar nicht so geachtet. Hm. Ich musste natürlich gleich von Anfang an wieder an Wolf of Wall Street denken. Das ist ja fast das gleiche Prinzip.
Da ist die weibliche Rolle geil.
Ja, natürlich.
Da wird sie richtig geil gespielt.
Fucking Robbie, man.
Ja.
Aber wo du vorhin gesagt hast, die Szenen aus der Kindheit und der Vergangenheit, das sind die Szenen, die dich so ein bisschen langweilen. Alle Szenen mit Karen langweilen mich. Also vielleicht liegt das auch da im Nachhinein daran, dass sie so langweilig schauspielen. Aber oh Gott, ich finde, die ziehen sich unnötig. Also ich finde die langweilig.
Ja. I'll admit it, it turned me on, sagt sie. Und das, ich finde, also, keine Ahnung, ist richtig dilettantisch geschauspielt. Ich weiß nicht, also, wer bin ich, dass ich mir das rausnehme zu sagen, aber in so einem Film, der so gut gespielt wird, also wo durch die Bank weg gut gespielt wird, finde ich, sticht sie teilweise heraus. Das ist halt, also ein bisschen ins Negative. Nimmt letztendlich vom Film nicht viel weg. Vielleicht wurde sie ja auch so gesagt, dass sie so ein bisschen die nervige Rolle einnehmen soll.
Hat man von ihr mal irgendwie ein Interview oder sowas gehört, gesehen?
Nee. Ich habe sie das nächste Mal dann erst auch wieder in den Sopranos gesehen.
Ich meine, die echte...
Ja, ja.
Achso.
Aber auch so sonst nie in einem anderen Film.
Nein, ich meine jetzt von der Hill, also von der echten... Wie heißt sie?
Achso, von der echten Karen?
Karen Hill, ja.
Nee, habe ich kein Interview zu gesehen. Ja. Gut. Aber ja, dann...
Alte langweilige Sau.
Dann wird geheiratet.
Mazel
Tov. Surprise, ja.
Hat mich überrascht, weil... er bereit war, ihre Religion nicht nur zu respektieren, sondern zu übernehmen.
Ja, ich glaube, sonst hätte es nicht geklappt.
Natürlich nicht, aber so als alteingefahrene Italiener.
Ja, er ist ja eh nur Halbitaliener und hätte eh nie Made Man werden können. Und vielleicht deswegen. Das habe ich eben noch vergessen, als wir vorhin über über gute Zitate im Film geredet haben. Das ist jetzt nicht mein Lieblingszitat, aber das ist mir beim letzten Mal gucken jetzt aufgefallen, weil... Karen und Henry, also Karen sagt oder spricht ihr Bedenken aus, was passiert, wenn jemand ins Jail muss. Und er sagt, nobody goes to jail unless they want to. Und später sagt er, now take me to jail, wenn er verhaftet wird. Das fand ich gut.
Oh, nice. Habe ich nicht drauf geachtet. Einer meiner neuen auch Lieblingsszenen. Everyone was called either Peter or Paul. And all their wives and women were called Mary. Und dann geht Paulie da rum. This is Petey. And this is Paul. Ah, he's Pete.
No.
And his wife Mary. And all their daughters were called Mary. And then this is Peter Mary. Have you met Peter? And this is Mary. And he's Paul.
Aber bei einem Namen verwechselt er noch. Und dann, I get confused myself sometimes.
Das fand ich halt richtig cool. Und das kann ich mir halt richtig cool als unreliable narrator so vorstellen. Dass es nicht wirklich so gewesen ist, aber so vollkommen überspitzt, dass wirklich... nur Paul, Peter und Mary als Namen vorgekommen sind. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, erinnerst du dich noch an die ganzen Lernbücher aus der 6. Klasse im Englischunterricht? Peter, Paul und Mary?
Ja, echt? Waren das immer Peter, Paul
und Mary? Ja, stimmt.
Das waren alles wise guys.
Lesson 1. Peter, Paul und Mary. Peter goes to the pub.
Lesson 1.
Paul whacks a rat. Listen and repeat.
Ja, apropos whacked. Als nächstes wird Billy Bats gewhackt.
Oh, und, aber vorher wacke ich mir jetzt noch ein auf die Werbung, die jetzt gleich kommt. Holy smacks.
Was eine Überleitung.
Where's the pop? Podcast. Lebowski.
Ja, moin allerseits. Ich bin der Kapitän Hansen. Ich hab mit meinem Kutter heute Morgen im Göttinger Hafen angelegt und hab Landgang gemacht, bin durch die Stadt stolziert und hab diese Bar hier gefunden. Naughty Bar. Da dachte ich, da schau schon mal rein. Bin da reingestolpert und hab mir gleich erstmal das Innenleben angesehen. Liebe Leute, das ist eine Augenweide. Das sieht richtig scharf aus da drin. Wie im eigenen Wohnzimmer, da fühlt sich pudelwohl. Jedenfalls sitze ich da in meine Sofa-Ecke rein und fühlt sich wie im eigenen Wohnzimmer. Nur, dass du nicht von deiner Frau, sondern von einer schönen Bedienung bedient wird, ne? Naja, und dann stellt sich heraus, nach einem intensiven Blick in die Karte, dass sie auch noch ihr eigenes Bier brauen im Keller. Das ist der absolute Wahnsinn. Und das schmeckt, du machst dir keinen Begriff, du. Mit einem selbstgebrauten Bier im eigenen Wohnzimmer, ich fühle mich wohler als eine Seekuh auf der Sandbank. Aber das Beste kommt noch. Nicht nur eigenes Bier, denn mit Bier will man den Abend ja nicht irgendwann nur zu Ende bringen. Deswegen entdeckte ich auf der Karte ganz unten plötzlich den sogenannten Tiefseetaucher. Liebe Leute, lasst mir mal erzählen von diesem Wundergetränk. Als hätte man den Heiligen Gral in den Jungbrunnen getaucht und mir vorgestellt, liebe Leute. Dieser Cocktail, der enthält so viel Alkohol, dass du ihn vorher bezahlen musst, bevor du ihn bekommst. Weißt du, normalerweise bezahlst du die Rechnung am Ende des Abends, aber den Tiefseetaucher, den musst du bezahlen, bevor du ihn auf den Tisch gestellt kriegst. Der ballert ihn nämlich so weit von aus dem Leben, dass du hinterher nicht mehr in der Lage bist, deine Geldbörse aus der Tasche zu nehmen. Und das Beste an dem Ding ist, der schmeckt auch noch. Der ballert ihn noch rein, der schmeckt auch noch. Ja, jetzt geh ich aber wieder rein. Muss den Abend zu Ende bringen und meinen vierten Tiefseetaucher bestellen. Tiefseetaucher in der Naudibar in Göttingen im Theaterstraße. Ich leg's euch ans Herz, ihr Landratten.
Where's the podcast, Lebowski?
Yes, murder.
Ja, jetzt kommt der Teil des Films, der für mich immer so den Untergang von Henry Hill einleitet.
Der Wendepunkt.
Der Wendepunkt, ja, von der ganzen Crew, weil in der Szene bringt Tommy ein Vollmitglied der Mafia um, das gerade aus dem Knast kommt und sich einen Spaß mit Tommy erlaubt. Auch eine geile Szene. Ah, das wollte ich mir auf Deutsch angucken, habe ich vergessen. Wie die das übersetzt haben. Mit Go get your fucking Shinebox. No, go home and get your Shinebox. Ich weiß nicht mal genau, was er sagt. Go home and get your fucking Shinebox.
Da kann ich aber, hätte mich auch angepisst.
Ja.
Hätte ich auch nicht cool gefunden.
Ja. Alter. Vor allem da hat man auch gemerkt, dass die haben sich ja vorher schon so ein bisschen gestritten, so bla bla bla, no more shining. Und er setzt nochmal einen nach. Hätte echt nicht sein müssen.
Nee, absolut unnötig.
Ja,
dann whacken sie ihn und dann findet für mich...
Ganz schön üble Szene, finde ich.
Übel?
Ja, wie sie ihn whacken.
Echt?
Ja. Also, dass sie ihn
totprügeln,
oder? Ja, auch so gegentreten und dann Bobby De Niro, I fucked my shoes. Fucked up my shoes.
Ich finde da halt, das ist so ein super schöner Kontrast. Ist halt eine der gewalttätigsten Szenen des Films. Wenn nicht sogar die gewalttätigste Szene des Films. Und dann direkt im Anschluss das Essen bei Tommys Mutter.
Ja.
So super entspannt und die Mutter so super, super lieb und zeigt ihnen dann noch ein Bild, das sie selber gezeichnet hat, wo sie dann so einen kleinen Gag darüber machen, dass der Typ auf dem Bild genauso aussieht wie der Typ, den sie gerade gewackt haben und dann die Kamera so aus dem Fenster auf den Kofferraum rausgeht. Delicious. Und dann verbuddeln sie ihn ja, wo die drei dann erstmal stechen sie ihn ja nochmal ab, schießen ihn dann nochmal ab, was das Abstechen vollkommen unnötig gemacht hat.
Ja, man muss ja sicher gehen.
Ja, und dann verbuddeln sie ihn und die drei Mafiosos werden nur von dem roten Rücklicht des Autos bestrahlt. Ja. Das ist echt einer meiner Lieblingsszenen. Das ist echt cool, ja. Mit dem späteren Ausbuddeln zusammen.
Ja, also ich will auf jeden Fall nochmal auf die Szene mit Mama Scorsese zurück. Also sie spielt, das ist die echte Mutter von Scorsese. Doch,
ja?
Ja.
Ah.
Das die echte Mutter von Marty Scorsese und
cool.
Sie spielt im Film halt die Mutter von Tommy und das ist einfach, ja, wie du sagst, dieser Kontrast zum vorher die Mordszene und dann fahren sie dahin zu dieser lieben Mom, die einfach richtig oblivious ist, was ihr Sohn im Grunde macht und sich einfach nur eine nette Frau für ihn wünscht. Und ja, dieses Gemälde, Alter, das bringt mich jedes Mal zum Lachen. Jedes Mal.
Ich auch.
Ich sitze da einfach nur, wo holt sie jetzt dieses Kack-Riesengemälde her und warum?
Steht einfach.
Und sie sagt dann, did Tommy ever tell you about my painting? Das ist einfach so richtig random. Warum? Sie unterhalten sich vorher. Bobby De Niro macht erstmal diese halbe Tube Ketchup leer, warum auch immer, so richtig eklig. Richtig random im Film auch. Ist auch viel improvisiert, habe ich gelesen. Mhm. Zum Beispiel, dass Tommy das Messer mitnehmen will. Das stand auch nicht im Skript. Hat er einfach so auf dem Tisch gesehen und dachte sich, passt gut für die nächste Szene dann. Wahrscheinlich haben sie ihn deshalb nochmal erschossen, weil es wahrscheinlich nur Erschießen im Skript steht und dann das Messer halt vorher eingeführt wurde in die Szene. Mhm. Wo sie das Bild beschreiben, ist auch witzig. One looks that way, the other dog looks the other way. And this guy's like, what do you want from me?
Das fand ich.
Was soll das? Richtig geil, ja, da freue ich mich auch jedes Mal drauf. Und De Niro sagt da auch, weil er rechtfertigt ja, dass er das Messer nehmen will, rechtfertigt Tommy ja damit, dass er gerade ein Tier überfahren hat, irgendwie ein Reh. Und dann sucht er nach dem Wort für Hufe und De Niro einfach nur Huff, Huff. Geil, richtig schön.
Der Huff ist on fire. Ja.
Schöne Szene.
Genau, das ist so der Kipppunkt. Da fängt deren Leben so ein bisschen an zu kippen.
Anfang vom Ende auf jeden Fall.
Ja.
Dann kriegen wir was Cooles gesagt, was ich witzig finde. Der Samstag ist für die Frauen, Freitag ist für die Freundinnen.
Oh, das habe ich nicht gecheckt.
Wo sie dann mit den Freundinnen nochmal im Copacabana sitzen und, weiß nicht, Musik, glaube ich, ist es in dem Fall, nicht der Comedian.
Ach, okay.
Ich bin mir nicht ganz sicher.
Aber dann kommt nämlich der Comedian eigentlich.
Der Comedian ist gleich am Anfang, wo sie durchs Copacabana, doch, weil, weißt du warum? Weil er war der Grund, also der Comedian nach der Trackshot-Szene ist der Grund, warum sie die Szene 8-mal drehen muss.
Natürlich.
8 oder 9.
Ich habe auch gerade den Comedian und den Sänger verwechselt. Ja, ja. Der Comedian ist ja dieser The King of the One-Liners. Oh mein Gott,
Scheiße.
Oh Gott, was bin ich froh, dass wir jetzt
Jimmy Carr haben. Der ist dagegen ja wirklich der King of One-Liner, gegen den Typ.
Man, war das in den 90ern noch witzig? Wahrscheinlich auch dann nicht mehr, oder?
Ich glaube, es sollte auch nicht wirklich witzig sein, oder? Also im Film jedenfalls nicht. Ja. Dieser Witz mit dem Arzt. Ist halt so, über sowas lachen Dads. Das ist so ein richtiger Dad-Witz. So, ja, ich bin zu meinem Arzt gegangen. Er hat mir noch sechs Wochen gegeben oder 6 Monate gegeben. Und dann meinte ich, ja, das kann ich nicht bezahlen. Dann hat er mir nochmal 6 Monate gegeben. Das ist so ein Dad-Witz durch und durch.
Ja.
Vor allem, er hat seine One-Liner verkackt. Und deswegen musste so ein Trackshot 8-mal gedreht werden oder 9-mal.
Der Comedian, also der Schauspieler hat es verkackt.
Ja, jedes Mal am Ende.
Oh.
Und, ja, keine Ahnung. Oh, Studio-Katzen-Alarm.
Oh Mann, ey. Okay, wo geht's
weiter?
Wir nehmen dich, Fräulein.
Wir befinden uns jetzt in einer Pokerrunde mit Gangstern.
Spider
wird in den Fuß geschossen, weil er Tommys Order nicht richtig aufgenommen hat. Was heißt das auf Deutsch? Bestellung. Tommy überreagiert wieder ein bisschen.
Natürlich reagiert er über, aber muss man auch sagen, wie gesagt, wenn man mit Gangstern und Mafiosos zu tun hat, da redet man nicht zurück, da redet man nicht so scheiße beantwortet.
Dann bringt man ihm einfach stillschweigend den
Drink.
Ne?
Und gerade mit so Psychopathen wie Tommy in dieser Situation, da hältst du einfach dein Maul, tust deinen Job.
Vor allem so, wie es der Film ja auch rüberbringt, waren sie ja auch berühmt-berüchtigt dafür. Also man kannte den Tommy anscheinend als so einen Typen, als so einen unberechenbaren Typen. Mhm. Vor allem dann macht man das nicht.
Ja.
Ja, Spider wird in den Fuß geschossen.
Genau.
Spider lernt nicht daraus. Ich meine, was sagt man einem Typen, dem man schon mal in den Fuß geschossen hat? Nichts. Dann sagt er, dann beleidigt er beim nächsten Mal auch noch Tommy und wird erschossen.
Ja.
What do you want from me?
Gutes Comeback, aber...
It's a good shot, sagt Tommy auch noch.
Da hätte ich, also als Jimmy hätte ich da Tommy in der Situation wahrscheinlich auch
eine
Klaps mit der
Knifte. War Jimmy auch schon ein bisschen schlecht drauf?
Ja, natürlich. Ja. Er hatte gerade einer italienischen Mama ihren Sohn geklaut.
Ja.
Das wird Konsequenzen haben. Hätte Konsequenzen. Och, ich fände das nicht cool, Mann. Das muss ich echt gestehen, ne? Ich komme immer so als eiskalter Gangster rüber, aber muss ich echt sagen.
Bist du gar nicht?
Nee, das fand ich nicht nett. Prost.
Ja, aber ja gut, zu der Rolle Michael Imperioli spielt Spider und der spielt auch Surprise, Surprise bei den Sopranos mit.
Ja.
Ja. Dann drehen die ein Ding und werden hochgenommen und kommen in den Knast. Nicht alle, nur Pauly, Henry und noch so ein paar andere, die wir im Film auch schon öfter gesehen haben.
Ein genialer Steakkocher auf jeden Fall.
Ja, dann auch eine geile Szene, diese Knastszene. Ja, deswegen, man darf den Film nicht hungrig gucken. Mhm. Der Knoblauch mit der Rasierklinge, wie der geschnitten wird, hauchzart, dass er in der Pfanne zerläuft.
Der nimmt sich auch echt 10 Sekunden, um eine Scheibe abzuschneiden. Der lässt sich, ich meine,
der hat wenn alle
er
was Zeit,
hat,
dann
hat er Zeit, ne?
Meinst du, so war das Knastleben für Gangster mit dem Status?
Ja.
Wirklich?
Ja, glaube ich.
Ja? Ja. So krass gekauft war die Gefängnisleitung, die Polizei?
Glaube ich schon, ja. Ich meine, die Polizei in Amerika bekommt so schon, also jetzt also heutzutage immer noch nicht die Welt an Entlohnung. Und wahrscheinlich wäre ich auch korrupt gewesen. Ach.
Ja.
Ich meine, was ich nicht verstehen kann, ist, dass sie am Anfang dann halt noch mit Zigarettenstangen gekauft wurden, weil Zigaretten hast du damals für ein paar Pfennige hinterhergeschmissen bekommen. Aber so ein paar hundert Dollar mehr im Monat? Ey, oh my God, Judge.
Aber da, wenn die im Knast sind, das ist ja schon später. Also es ist ja schon Ende der 70er wahrscheinlich oder Mitte der
70er. Ja, deswegen, ja gut. Seitdem ich Orange is the New Black gesehen habe, weiß ich auch, dass es tatsächlich solche Räume gibt, wo auch, also auch so Mehrbettzimmer im Prinzip, wie in einer Jugendherberge. Da werden meist, also laut Orange is the New Black, kommen da die Alten und Kranken hin, die so unter sich dann sind, und dann die Neuansteiger, die dann erstmal unterteilt oder erst ihre neue Zelle halt zugeordnet, zugeteilt bekommen. Ja, das sind halt, ja, ist sehr familiär, man hat seinen eigenen privaten Raum sozusagen.
Aber man sieht ja auch, ja okay, dass man so aufeinander hockt, klar, das kann man noch mit Beziehungen regeln und die werden auch nicht das erste Mal im Knast gewesen sein und die kennen sich da mit der Knastleitung wahrscheinlich aus und haben die gekauft. Aber dann später in der Szene, wo ihn Karen besuchen kommt und sauer wird, weil sie sieht, dass seine Mistress, seine Mätresse da ihn auch besucht hat.
Mätresse.
Bonjour, Monsieur. Oui.
Sie bringt ja auch ein Baguette
mit. Ja, sie bringt ein Baguette mit, sie bringt Fleisch mit, sie bringt
in Anführungszeichen schmuggelt.
Ja, unter diesem Wintermantel. Aber weiß nicht. Ja, ich habe jetzt schon wieder Hunger.
Dann
ich glaube, im Gefängnis ist auch so die erste Szene, wo man merkt, dass Henry nicht von den Drogen wegkommt. Also man sieht ja vorher so ein bisschen, der nimmt Drogen und im Gefängnis, nicht mal im Gefängnis kommt er davon weg. Also lässt sich ja da, weiß nicht, was es da im Knast ist, was er sich da rein schmuggeln lässt. Ja.
Ein bisschen Pulver und ein paar
Pillen. Und ja, ich habe vieles stand auch in, ich habe ein Buch von meiner Mom mal, ich glaube, zum 18. oder 19. Geburtstag geschenkt bekommen über alle Filme von Scorsese. Ist so ein Riesenbuch.
Ich habe das bei dir stehen sehen, glaube ich.
Ja.
Ja.
Ja, stimmt, hast du schon mal reingeschaut. Ja, da stehen, also das kann man letztendlich, was da drin steht, kann man vieles in Trivia-Sections im Internet nachlesen. Aber ich finde so im Buch mit auch den echten Zitaten von denen, die es gesagt haben, finde ich auch cool.
Ja, vor allem, wenn das Internet demnächst abstürzt, da hast du immer noch
richtig, die ganze Information. Richtig.
Martin Saussure.
Richtig.
Ja, Lufthansa.
Lufthansa-Raub kommt als nächstes. Nächste große Ding, was sie drehen.
Ganz großes Ding.
Wann war das? Irgendwann auch Mitte der 70er. Das
weiß ich nicht.
Mitte, Ende 70er. Ja, alle kaufen sich danach teure Sachen, obwohl Jimmy explizit gesagt hat, kauft euch nichts.
Ja, kommt diese ganze...
Die Szene ist auch so geil.
Diese Weihnachtsszene, absolut. Und da hab auch losgelacht. So, weißt du, natürlich, es kommt der eine Typ rein und er sagt ihm, was bist du für ein dummer Vollidiot, dass du jetzt auf einmal deiner Frau einen neuen Mantel kaufst oder kann das...
Ja, erstmal das pinke Auto.
Weil das pinke Auto kaufst und das Geld hin und her schmeißt.
Hat gerade seine läuft Rede aber beendet. Es läuft aber auf den Namen ihrer Mutter.
Rede beendet. Geht die Tür auf, kommt der Nächste rein mit der Ehefrau, die einen Riesenpelz anhat und er reißt ihr den gleich ab. Gib mir das. Faltet ihr zusammen raus. Kickt die raus. Dieser Typ, der da halt mit seiner Frau dann reinkommt, den fand ich sowieso komisch. Ich weiß nicht, was für eine Rolle der spielt, was für ein Typ der ist. Am Anfang sitzt er noch mit Tommy und Henry an einem Tisch. Ist so mega braun gebrannt, so richtig ungesund. Getannt, also, und seinem komischen...
Seinem Afro,
Afro,
ja.
Oh, So ein ekelhafter
das
Typ.
Ist, wie heißt er denn? Er wird doch der dann im Kühlwagen hängt.
Frankie
Carbone. Carbone, ja. Genau. Uah. Was ich mich da gefragt habe, warum ist bei so einer Feier dann auch Maury dabei? Was hat der wirklich mit denen zu tun, frage ich mich. Also klar, er hat sich Geld geliehen und so, aber warum ist er dann bei so Feiern mit denen dabei?
Naja, nicht nur das. Also ich glaube ja, also der wird ja mit der Lufthansa-Sache, ich habe da leider auch nicht genau aufgepasst.
Hatte der mit der Lufthansa-Sache
zu tun? Der hat mit der Lufthansa-Sache was zu tun gehabt, weil bevor die Lufthansa-Sache passiert, sind die ja an der Bar, Henry und...
Ach ja, stimmt. Sonst würde er ja nicht.
Und dann mischt er sich die ganze Zeit und geht den schon da richtig auf den Sack. Und dann erzählt Henry irgendwas von, ja gut, er hat uns zwar vielleicht Informationen oder sowas gegeben und dann meinte er sich aber trotzdem andauernd einmischen zu müssen und mitspielen, in der großen Liga mitspielen zu wollen. Aber jetzt sind wir sowieso gerade in der Weihnachtsszene und in der Bar. Da können wir auch gleich mal zu Rüdiger rüberschalten.
Ich habe auch schon Durst.
Ja, in sein Kochstudio. Wir sind bisher nur am Bier trinken, aber wir wollen uns von Rüdiger einen schönen Cocktail mixen lassen, Rüdiger. Was gibt's Neues?
Ich bin gespannt, was Rüdiger sich überlegt hat, weil ich fände es schwierig, für den Film einen bestimmten Drink auszusuchen.
Und wenn du nicht deliverst, mein Freund, dann wirst du
gewackt.
Zu Gabago gemacht.
Rüdigers Kochstudio.
Alrighty. Und damit herzlich willkommen in Rüdigers Kochstudio. Wir sind wieder alle hier, um uns einen Cocktail vorzubereiten, den wir während des Films genießen können. Ich habe mir wieder ein relativ leichtes Rezept ausgesucht. Wir brauchen dafür die Rezepte aus meinem englischen Rezeptbuch habe ich bisher so besetzt, dass ich die Mengenanzahlen, die hier in Unzen oder Ounces angegeben sind, habe ich auf die ungefähre Milliliterzahl ausgerechnet. Das ist mir ein wenig zu kompliziert, weil das so keiner macht. Deswegen werde ich das jetzt so umwandeln, dass ich eine Unze, sprich ein Ounce, in einen Shot, in ein Schnapsglas 0,2 Zentiliter 20 Milliliter umwandle. Das entspricht einem kleinen Shot. Ihr braucht daher ein Shot Kalur, ein Shot Rye Whisky. Rye Whisky ist eine ganz besondere Whiskyart, die ich persönlich auch nicht in meinem Sortiment habe momentan. Ich werde stattdessen einen ganz normalen Bourbon benutzen. Rye ist Englisch für Roggen und das ist auch eine sehr leckere Whiskyart, die nicht jeder sofort parat oder vor Ort hat. Stattdessen nehmen wir ganz stinknormalen Bourbon. Ich habe das alles mal wieder vorbereitet hier. Und dazu nehmen wir 4 Shots Milch oder als Option wäre auch die Sahne zu nehmen. Da halte ich mich allerdings fern von, denn wie eine gute Suppe bin ich bereits leicht angedickt. Da brauche ich nicht noch mehr auf meinen Hüften. Ich werde das jetzt hier wie immer vor Ort mit dem selbstgemachten Kaffeelikör, sprich Kalur, meiner Ex-Frau, eines der letzten Überreste unserer Ehe, auffüllen. Ich habe ein Glas vorbereitet, in dem ich bereits einen Eiswürfel drin habe. So. Es ist auch relativ einfach. Ich kippe die ganzen Sachen einfach nur in einem Glas zusammen und das war's. Kommt noch der Whisky. Einen einfachen Jim Beam Black Extra Aged Bourbon kommt ebenfalls dazu, genauso wie 4 mal Milch, beziehungsweise ich fülle das Glas nur einfach damit auf. Hat eine große Ähnlichkeit mit einem White Russian oder einem Caucasian, wie ihn der Dude aus The Big Lebowski nennt. Ich werde jetzt nur noch etwas zum Umrühren brauchen, dann nehme ich doch hier meinen Rührstab. Und tatsächlich, es sieht aus wie ein Eiskaffee. Und das werde ich doch gleich einmal probieren. Ja, tatsächlich ein sehr guter Cocktail. Ich glaube, ich habe gar nicht den Namen des Cocktails genannt. Dieser Cocktail heißt Sneaky Pete. Aufgrund dessen, dass jeder zweite Mann in der Mafia Peter oder Pete oder Petey heißt. Und die anderen Paul und Mary. Also, auf euch Sneaky Beats. Für heute war's das. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. zurück zu euch ins Studio. Prost.
Rüdigers Kochstudio.
Hast aber Glück gehabt. In der Bar, in der Christmas, an der Christmas Party, da kippen die auch irgendeinen einen grünen Drink.
So einen macht grünen das nicht Shot. Sogar Samuel L. Jackson? Der flirtet doch mit so einer und zeigt ihr auch so einen Drink.
Ja, ja, die kippen da irgendwas irgendwo
anders. Aber findet man sowas raus? Das ist so eine kleine Szene.
Ja. Nee, aber schmeckt gut, Rüdiger. Dankeschön. So, ja.
Ja, dann kommt so ein Interlude, so eine Montage von Szenen. Achso, sorry, wolltest du noch?
Nee. Hm?
Ja, dann kommt, ich meine, klar, Maury wird, erstmal kommt die Szene mit, dass Jimmy sich über Maury aufregt und Fragen stellt nach der Frau, was er der Frau erzählt, also was Maury seiner Frau erzählt. Und da weiß dann Henry, dass Maury umgebracht werden soll. Mhm. Und Henry probiert das so ein bisschen einzufädeln, dass es nicht passiert, weil Maury eigentlich keinem was tut, außer halt nach Geld fragen und nervt. Und
nervig ist.
Aber dann,
und geile Werbung schaltet.
Und geile Werbung. Ja, stimmt. Diese Scheißwerbung.
Ist wohl irgendwie.
Ja. Ja, und Henry denkt ja dann während der Szene auch, dass er es geschafft hat.
Mhm.
So, ja, das Ding ist abgeblasen, er wird nicht zumindest nicht heute umgebracht.
Ich dachte als Zuschauer dann auch. Also dachte ich auch. Okay, er hat es geschafft. Ja, wow, hätte ich nicht gedacht.
Und dann, ja, gut, dann
wurde geswaggt.
Ja.
Vorher passiert aber der Mord von Stax Edwards, ne?
Ah ja,
Samuel stimmt. L. Ja. Jackson, der so eine kleine Nebenrolle bekommen hat. Da ist er noch so ein kleiner Skinny Boy.
Ja, richtig skinny.
Man merkt schon, dass ihm die Haare langsam schwinden oben auf dem Kopf. Er spielt so einen kleinen Junkie, der nach dem Lufthansa-Überfall den Job bekommt, den LKW zu entsorgen oder den Truck zu entsorgen.
Ja.
Und das Ganze auf morgen verschiebt, stattdessen den Abend einen drauf macht und der Laster von der Polizei gefunden wird. Einer der wenigen Filme, in denen Samuel L. Jackson kein Motherfucker spielt, vorher er so mehr die Opferrolle spielt, wo er 3-4 Sätze, wenn überhaupt, zu sagen hat.
Ja.
Da kommt nämlich Tommy kommt in die Wohnung rein und
mit Carbone sogar.
Genau. Stax Edwards, also Jackson, zieht sich dann an, zieht sich seine Socken an. Dann sieht man, wie Tommy die Knarre auf ihn richtet, auf seinen Kopf und abdrückt. Und dann gibt es einen riesen Spritzer Blut auf das Bett und die Wand und sowas. Und da habe ich echt 5-mal zurückgespult. Und hab gedacht, wie haben die das denn gemacht? Weil das ist auch ein One-er, das ist auch ein One-Shot. Also der sobald Tommy die Tür betritt, redet er halt mit Samuel L. Jackson, der sich dann langsam anzieht. Dann sitzt er in seinem Schlafzimmer auf dem Stuhl, zieht sich seine Socken an und während er das tut, passiert der Mord halt. Und dann da gibt es irgendwie keinen Hinweis darauf, dass er irgendwie so ein Blutpäckchen irgendwie am Körper trägt, wo das rausspritzen könnte. Oder, ja.
Aber ich weiß nicht, ob ich das richtig in Erinnerung habe, aber sieht man Samuel L. Jackson, während er erschossen wird? Ich dachte, man sieht nur irgendwie die Großaufnahme von der Waffe oder so.
Man sieht ihn komplett. Man
sieht halt. Ach so, später wird nochmal so eine Sequenz eingeblendet, wo man nur Tommy sieht, ne? Ja, richtig. Was meinst du, wie die es gemacht haben dann? Also,
ja, ich habe das wirklich 5-6 Mal zurückgespult, bis mir dann aufgefallen ist, dass erstmal ist es super perfekt getimed halt mit dem Abdrücken der Waffe und dem Blutspritzen. Das ist halt, dass das Blut aus der generellen Richtung seines Kopfes zwar ja rausspritzt, aber es kommt halt nicht direkt von Samuel L. Jacksons Kopf so rausgespritzt. Man merkt, kurz bevor der Mord passiert, er zieht sich seine Socken an und es ist halt so getimed, dass Sam Jackson dann so in Richtung Bett guckt und scheinbar muss dann irgendwie so ein Spiegel oder irgendwas sein, wo er dann hinguckt. Weil dann guckt er gerade so hoch, hält seinen Kopf so für 2 Sekunden komplett gerade so, um vielleicht dann so die Ausrichtung des Kopfes dann perfekt zu kriegen. Und dann irgendwie neben ihm, unter ihm, so aus dem Blickfeld der Kamera raus, kommt dann das Blut gespritzt. Es kommt also eigentlich gar nicht wirklich. Es ist halt so ein perspektivischer Trick, Kameratrick, dass es dann so aussieht, als wäre es aus seinem Kopf rausgeballert bekommen. Ich habe mir so vorgestellt oder gedacht, gut, wird halt Cut gemacht und er hat irgendwie so ein Script vorm Gesicht, natürlich nicht direkt im Gesicht oder auf dem Gesicht, sondern und dann kommt das daraus rausgespritzt. Aber war es halt nicht, weil man ihn die ganze Zeit sieht.
Ein Shot, ja.
Ja. Und die haben das dann ja genauso perfekt aufgestellt, dass es so perspektivisch aussieht, als würde das aus seinem Gesicht.
Ja.
Also richtig, richtig gut gemacht, richtig gut getimed. Ja.
Okay, richtig. Cool. Ja, darauf habe ich gar nicht geachtet.
Das L in Samuel L. Jackson steht übrigens für Motherfucker.
Genau. Dann kommt diese Montage.
Dann kommt die Montage und dann kommt
mit Layla. Auch geiler Song.
Was?
Einer meiner Lieblingssongs. Mit Layla von Eric Clapton. Also das Piano-Solo wird da gespielt und Gitarren-Solo.
Das fand ich nicht. Vorher passiert ja...
Passiert da nochmal was?
Nee, das ist, glaube ich, wenn kurz bevor Maury, also da ist halt wirklich eine ganz explizite Szene. Ich weiß nicht mehr genau, was passiert, aber ich glaube, Henry versucht, Maury nochmal zu beschlichtigen. Die Kamera fährt an Jimmy ran, an der Bar, wie er an der Bar steht und nochmal an seiner Zigarette zieht. Und dann beginnt nämlich Sunshine of Your Love von Cream. Mhm. Dann geht's los. Und das fand ich ja mega sexy.
Das ist dann die Szene, wo, das war, glaube ich, noch die Weihnachtsfeier. Das passiert noch in der Weihnachtsfeier.
Ah, das kann sein.
Wo sie,
natürlich, genau.
Vorher bereden sie ja, warum freust du dich nicht, ne? Also Henry ist ja so ein bisschen down. Und da erzählen sie Henry ja, dass Tommy zu einem Vollmitglied gemacht werden soll.
Ist noch Weihnachten, hast du recht.
Und dann läuft das an. Und während das dann läuft, gehen sie auch die Straße, also gehen Henry und Tommy die Straße, und Jimmy die Straße lang. Und Jimmy äußert halt seine Bedenken an Maury.
Genau, ja, richtig, genau, das war das. Jedenfalls fiel mir dann auch auf, ich finde das so ein bisschen schade, dass Martin Scorsese so Musik nicht so wunderbar elegant anwendet wie das Tarantino und...
Findest du?
Worüber haben wir neulich geredet? Die Coen-Brüder machen.
Echt?
Ich find das...
Findest du nicht so elegant? Nee. Ich finde das, in dem Film, finde ich das...
Das ist...
Es unterstreicht dieses Schnelle des Films. Weil ich habe in... Scorsese hat auch gesagt, er wollte den Film halt so machen wie einen langen Trailer. Er wollte, dass es so ein trailerhaftes Bild hat.
Okay.
Ich meine, vielleicht wurden 1990 die Trailer so gemacht. Ich weiß nicht, ich habe schon lange keinen 1990-Trailer mehr gesehen. Aber ich weiß, was Scorsese meint, weil es halt so schnell paced ist. Und wenn man mal hier richtig, also wenn man mal ein bisschen drauf achtet, läuft halt eigentlich immer ein Song in dem Film. Also es gibt natürlich auch Szenen, wo halt mal nichts ist, aber es läuft immer so ein Song auch aus der Zeit, was die Zeit, in denen der Film gerade spielt, widerspiegelt. Und ich finde, das ist elegant gelöst. Also der hat die Songs gut eingebettet.
Finde ich nämlich überhaupt gar nicht. Also ich vergleiche das halt gerne mit Guy Ritchie, der im Prinzip das Gleiche macht, nicht biografisch, aber halt Gangsterfilme in England macht, der die Musik auch so perfekt und so badass benutzt und wo dann, wenn überhaupt Dialog stattfindet in solchen Szenen, dann wird das trotzdem von der Musik hauptsächlich geführt, die Szene. Und danach schneidet, nach der Musik findet der Schnitt statt, der orientiert sich an der Musik und die Energie und alles. Und bei Scorsese fühlt sich das ja an, gut, ich hätte es auch sein lassen können, aber ich füge da einfach mal ein Lied ein, weil irgendwie, finde ich, ja.
Weißt du, Scorsese hat in dem Interview vorher gesagt, dass er die Songs, alle, die da, also es sind irgendwie 43 Songs, die in dem Film vorkommen.
Wow.
Ja, und er hatte die alle schon, bevor er das Skript fertig hatte, hatte er die Songs.
Ach
du. Und er hat sich die Songs schon zu den Szenen vorher vorgestellt. Deswegen wundert mich das, dass du das sagst.
Ja, mich wundert das, dass es dann nicht halt, dass die Musik dann nicht erst recht heraussticht dann.
Doch, ich finde, also für mich hat sie herausgestochen.
Für mich hat dieses eine Lied und das, was du genannt hast, weil das kurz danach kam, das waren die zwei Lieder, die herausgestochen sind für mich.
Hey, zwischendurch gibt es noch so ein bisschen Rolling Stones, wie immer von Scorsese.
Ja, aber nichts, was wirklich heraussticht.
Naja, das Lied auch, wo er ins Copacabana mit
And Then You Kissed Me. Ja, gut. Gut, aber ja, denk mal allein an The Gentleman zurück, von Guy Ritchie, der jetzt letztes Jahr
rauskam. Ja, meinst du nicht, dass da auch so eine Diskrepanz, also die Zeit, die zwischen den Filmen liegt, dass man da halt viel gelernt hat, was so, wie man Musik in Filme einbindet?
Warte.
Da liegen halt auch nochmal 30 Jahre dazwischen, ne? Oder 25.
Wann ja, natürlich auch? Zwischen denen, ja, aber sogar in Lockstock.
Ja gut, da liegen auch 10 Jahre dazwischen. Wann kam der raus? 2000?
Ja, nee, 1998.
Ja, okay. Gut. Ja, vielleicht nicht so elegant gelöst, wie Guy Ritchie das macht. Aber was mir jetzt noch gerade eingefallen ist, ist die Szene, wo Karen noch ein Voice-Over, also wo gerade so diese Karen-Voice-Over-Sequenz ist und sie sich gerade noch kennengelernt haben und dann diese Honeymoon-Phase weg ist. Und dann kommt ein Lied, wo die Lyrics, also ich weiß nicht, wie das Lied heißt und ich weiß auch nicht, jetzt, also ich könnte es jetzt nicht rezitieren, aber ich probiere es mal zu paraphrasieren, aber in dem Lied heißt es dann so, ja, der Mann den ich mir ausgesucht habe. Der ist halt schön und gut und alles nett, aber er ist nicht der, für den ich ihn gehalten habe, so nach dem Motto. Mm. Das kommt dann auch noch mal während einer Szene. Also ich finde, es passt schon. Also es ist alles ganz gut überlegt.
Okay. Langsam beginnt die Paranoia richtig einzusetzen.
Ich fand es noch witzig, als Carbone bei der Stax-Edwards-Szene, wo er umgebracht wird, macht Carbone sich ja nebenbei so einen Kaffee. Ja. Und dann sagt Tommy, ja, make it a go. Und er will es halt wirklich mitnehmen. Ja, aber ich hätte den auch mitgenommen. Ja. Also, ich dachte auch, er meint so, nimm ihn wirklich mit. That was a joke. Geil. Wir kommen jetzt langsam zum Ende des Films. Ich glaube, das ist die letzte halbe Stunde, die Henry Hill versucht, nebenbei zu kochen, Waffen zu verscherbeln oder, keine Ahnung, also Beweismittel zu vernichten. Er probiert nebenbei, was probiert er noch?
Wo fährt er denn? Seine Schwägerin.
Lois
seine Schwägerin? Nee.
Ja, ist sie verwandt? Ich weiß gar nicht.
Ich weiß es nicht.
Auf jeden Fall, er probiert mit Lois ein Ding, also sie vorzubereiten für den nächsten Flug nach Pittsburgh mit den Drogen. Er probiert seinen im Rollstuhl sitzenden Bruder aus dem Krankenhaus abzuholen. Alles nebenbei. Und nebenbei sieht er einen Helikopter. Ich finde, der Film macht die Paranoia aber gut. Also die Szene bringt die Paranoia in ihm richtig gut raus.
Ich habe nur eine Frage. Wie gesagt, du hast ja gesagt, also er telefoniert dann auch mit Lois, aber dann holt sie auch das Flugticket aus ihrer Tasche raus und da ist ein fetter Zensurbalken drauf. Was sollte das denn?
Das habe ich gar nicht gesehen.
Nee?
Nee. Echt?
Ja, was sollte das? Also ich meine, gut, wenn du nicht drauf geachtet hast, aber ich verstehe nicht, warum, was das sollte. Das hat mich dann als Zuschauer nämlich wieder vollkommen aus der Welt rausgebracht. Dann dachte ich wieder, okay, ich bin nur Zuschauer dieser krummen Dinger und ist es zensiert? Warum ist das zensiert, wenn er davon redet, was passiert? Also es ist ja nicht so, als würden wir als Zuschauer nicht wissen, was passiert.
Vor allem, welcher Teil von dem Ticket wird denn, also ihr Name oder?
Also die Tickets sind ja in so einem Umschlag drin, Das ist so ein blau-roter Umschlag und der einzige Teil da, wo Schrift drauf wäre, ist halt komplett gesperrt. Also es geht halt wirklich so ein Balken mit ihr so mit. Also. Ist nicht so, als wäre da irgendwas draufgeklebt, sondern wirklich so ein nachbearbeiteter Balken drüber.
Also weißt du, wo du das jetzt sagst, das erinnert mich an... Du hast Narcos nicht gesehen, ne? Nee, die Netflix-Serie. Nee. Ist eine gute Serie, ja. Wie heißt der Typ, den ich nicht leiden kann?
Michael Peña.
Ja, Michael Peña, haben wir halt drüber geredet. Aber da kommt in einer Staffel kommt das auch vor, dass die da was aktiv bleepen. Mhm. Wie bei Tarantino Beatrix Kiddo, ne? Also so richtig offensichtlich.
Okay.
Und da habe ich dann gegoogelt, weil da habe ich es richtig, also da merkt man das. Selbst der Hunkebunken wie ich merkt das, dass da was nicht stimmt. Und da habe ich es gegoogelt und da steht, weil das halt, die benutzen in dem Film halt teilweise echte Namen und dieses Mexiko-Kartell hat bei den Dreharbeiten schon so eine Scout-Crew, einen Typen aus der Scout-Crew, der einfach nur Drehorte gescoutet hat, umgebracht. Und deswegen wollten die dann nicht noch mehr Leute da reinziehen, weil die halt, weil es ja auch so Biopic-mäßig ist, die Serie. Und vielleicht stand da irgendwas, also ich weiß es nicht, aber warum, ne?
Ich habe mir natürlich
auf dem Flugticket
da auch Gedanken drüber gemacht und dachte, okay, vielleicht liegt es daran, dass Henry als echter Mensch zu der Zeit nicht wusste, wo sie hinfliegen soll. Da wurde das noch nicht gesagt, dass sie irgendwo hinfliegen soll.
Das ist doch von Pittsburgh die Rede die ganze Zeit.
Ja, ja, aber vielleicht ging man dann halt davon aus, oder ich bin jetzt davon ausgegangen, okay, Lois, die hinterhältige Funz, hat sich ein eigenes Flugticket irgendwo hingekauft und Henry als Erzähler wusste nicht, wo sie sich ihr Ticket hingekauft hatte.
Ach so.
Und wenn die Story dann so weitergegangen wäre, dass, okay, Lois entflieht der ganzen Drogengeschichte, setzt sich in irgendein unbekanntes Land ab und von der hört man nie wieder was, dann hätte ich verstanden, okay, dann holt sie das Ticket raus und man sieht offensichtlich dieses Flugticket, aber weder Henry noch wir als Zuschauer wissen, wo diese Person jemals abgetaucht ist.
Mhm.
Aber wie du sagst, das ist ja geklärt, das ist nicht der Fall. Das, ja.
Muss ich mal nächstes Mal drauf achten. Hm. Ja, krass, das erschreckt mich jetzt ein bisschen. Jesus Christ.
That's right, you don't fuck with the Jesus.
Gut, dann braucht Lois ihren Glückshut, um das Ding durchzuziehen, um dahin zu fliegen. Nach Pittsburgh.
Da geht's nämlich weiter. Da dachte ich, okay, das ist halt wieder die Ausrede, um abzudüsen. Weißt du, okay, ich muss jetzt nach Hause und dann wäre sie ins Flugzeug gestiegen und hätte sich nie wieder blicken lassen.
Ja, stimmt.
Und tschüss.
Hm. What do you know?
I don't know nothing. Jedenfalls setzt sich Robert De Niro dann die witzigste Brille der Welt auf. Die größte.
Ach ja, stimmt. Vorher passiert auch voll viel, oder?
Ja, super viel jetzt nicht. Also nichts, was jetzt auf
Aufsehen erregt ist. Doch, vor Helikopter, wir haben eine ganze Szene vergessen, wo Tommy gewaggt wird. Ja. Gewaggt wird, ja. Gut. Naja.
Ja, okay. Obwohl, in der Szene passiert tatsächlich nochmal...
Und einen weinenden De Niro.
Cinematografisch auch nochmal was statt. Henry trifft sich mit Jimmy in einem Café oder in der Bar, in einem Restaurant.
Ja.
Und sobald er sich hinsetzt, zieht die Kamera so aus dem Booth, da wo sie sitzen, so langsam raus. Und er findet so ein schöner Push-Pull statt. Also der Hintergrund, der nähert sich dann so langsam der Szenerie, obwohl sich die Kamera da so entfernt.
Michael Ballhaus.
Ja?
Naja, ja.
Ich glaube, ich werde entweder in Vertigo oder in Jaws erklären, mir, was ein Push-Pull ist. Ich lasse das jetzt mal als Cliff.
Ja, ja. Oder ihr könnt es googeln.
No. Wie sind euer Google? Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr das jetzt erklärt haben wollt. Ich meine, ja gut, genauso viel Zeit könnt ihr aufwenden, das einfach zu googeln, aber... wer schreibt heute noch in Kommentare?
Keine Ahnung. Leute, die Ray Liotta haten und...
Wie Sarah?
Ja, scheiße, wir haben echt die ganze Tommy-Geschichte.
Ja, aber die wird
weil auch da, mehr oder weniger... Da wird er nämlich auch... Das ist auch ein Overhead-Shot, wo er umgebracht wird.
Ja, genau. Das wird aber auch wirklich... Ich meine, Jimmy und Dings kriegen das ja nur über ein Telefonat mit.
Hm.
Deswegen geht das so ein bisschen auch unter. Es ist halt wirklich so ein nebensächlicher kleiner Mord. Also da wird jetzt keine große Aufmerksamkeit drauf gezogen.
Das stimmt.
Das geht dann sofort, sobald der Mord passiert, geht das halt wieder zurück zu Jimmy und man sieht De Niro so ein bisschen heulen.
Richtig lächerlich.
Ja, richtig. Ja, tut mir auch leid, muss ich auch sagen. Ich habe den, ja.
Ja, man hat den noch nie so heulen sehen, ne?
Nee.
Ja, gut. Die sagen ja auch am Telefon, konnte nichts gemacht werden.
Nee.
Gab nichts, was gemacht werden konnte.
Kannst du machen, kannst du nichts.
Ich habe noch in einer Trivia-Section gelesen, dass Ray Liotta noch nie Drogen genommen hat, angeblich.
Mm.
Zwinker, zwinker. Mhm. Deswegen fand er die Szene mit dem Helikopter und so, und wo er wie so ein paranoider Cracksüchtiger aussah, was er auch gut gespielt hat, finde ich, fand er sehr schwierig zu spielen, weil er sich da nicht hineinversetzen konnte. Da musste ich ein bisschen schmunzeln, als ich das gelesen habe.
Ja, kann ich mir auch nicht so
machen. Aber gut, Karen spült nochmal 60.000 Koks im Wert von $60.000 die Toilette runter.
Ich meine, das ist ja wirklich...
Karen! That's all we had! Ich weiß nicht, ich kann es nicht nachmachen. Aber da musste ich auch lachen.
Das ist ja...
Aber es bringt die Verzweiflung gut rüber.
Ja, also,
das erfüllt seinen Zweck.
Der Nagel in seinem Sargdeckel im Prinzip. Ja. Also damit ist die Story jetzt fast vorbei. Das bringt ihn jetzt wirklich zur Verzweiflung.
Ja. So ein Verzweiflungsbesuch bei Pauli noch, das war auch richtig schlimm anzusehen.
Traurig, absolut. Ja. Oh. Ja, und dann geht er halt zur Polizei. Und,
ja. Karen hat noch vorher das Gefühl, dass sie gewaggt wird von...
Ja, stimmt,
von, genau, von Jimmy.
Ja.
Hätte er sie da wirklich umgebracht?
Das wollte ich dich fragen.
Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht.
Hättest du ihm in der Situation vertraut?
Hätte er es nicht selber gemacht, wenn er wirklich sicher sein wollte? Glaubst du, er wollte Henry wirklich umbringen? Henry ist ja davon fest überzeugt, dass er, dass er ihn umbringen wird.
Glaube ich auch.
Weil er wurde noch nie mit einem Auftragsmord beauftragt, ne? Und dann sollte er auch noch nach Florida dafür. Mhm.
Gut. Ich glaube schon, ja. Ich glaube.
Andererseits, Tommy, der die Sachen sonst erledigt, ist halt tot und er vertraut nur Henry sonst. Weiß ich nicht. So hätt ich es sonst noch sehen können. Ich meine, klar, wenn man selbst in der Situation ist, denkt man natürlich, dass man umgebracht wird. Aber
ja, trotzdem guckt der Henry an in der Situation. Der ist vollkommen, ja, nicht nur verzweifelt, auch mit seinem Leben und mit seinen Drogenproblemen und mit seinem Privatleben fertig. Verzweifelt trifft es, glaube ich, ganz gut, weil das ist ja so, verzweifelte Leute machen verzweifelte Aktionen oder verzweifelte Handlungen. Wer weiß.
Aber meinst du nicht Jimmy, der ihn so sein ganzes Leben, also sein ganzes Gangsterleben lang kennt?
Ja, aber es
dass man ihn nur, da rauskriegt irgendwie?
Ja, das ist ja aber nicht das Thema. Wenn er ihm wirklich den Auftrag gegeben hätte, jemanden zu punchen, so doll zu hauen, dass er tot ist.
Ja.
Da kann so viel schief gehen, vor allem den wegzuschicken, um den Auftrag zu erledigen. Wenn er nur einen kleinen Fehler macht, einen Drogensüchtigen irgendwas Wichtiges, was Lebenswichtiges für mich erledigen zu lassen, da
vergiss es recht.
Was da alles, ja. Nee, ich bin mir sicher, dass der knapp seinem Tod entkommen ist.
Ja, hast recht.
Nee, gut. Das Letzte, was ich habe, was ich noch anmerken wollte, was ich ganz am Anfang schon angesprochen habe, ist, dass er jetzt vor allem in der Gerichtsszene dann die vierte die Wand bricht, ja, und von seinem Zeugenstand aufsteht und der Kamera entgegengeht und anstatt dem Richter und den Geschworenen dann uns als Zuschauern dann die Geschichte zu Ende erzählt. Was ich finde, wo sich der Kreis so perfekt schließt, ich fand das so cool gemacht.
Es kam ja eh von der Erzählung eh schon immer so rüber, als würde er mit, hat er ja mit dem Zuschauer geredet.
Genau.
Und Ray Liotta hat, während er das Voice-Over aufgenommen hat immer, hatte immer einen im Aufnahmestudio dabei, dem er das erzählt hat, weil ihm das schwer fiel, einfach nur ins Mikrofon zu sprechen. Und er hat er ist wohl teilweise auch natürlich vom Skript ein bisschen abgewichen. Nicht inhaltlich, aber eben zum Paraphrasieren, dass es natürlicher klingt und alles. Und er hat es halt wirklich jemandem erzählt.
Cool.
Aber wie du sagst, der Kreis schließt sich richtig schön, wenn er da aufsteht aus seinem Zeugenstandsstuhl oder wo er da saß und dann direkt auf die Kamera zugeht und dabei einen anguckt und redet. Ist schon ein gutes Stilmittel, finde ich. Also war für mich unerwartet. Also,
aber ja.
Weil hätte ja schon mal im Film auch vorkommen können, irgendwie am Anfang hätte er das ja machen können. Aber am Ende erzielt es wirklich richtig gut seinen Effekt.
Ja, gerade weil sie ist ja auch so ein bisschen zurückhaltend und das ist für mich eine der schlimmsten Vorstellungen, da sitzen zu müssen und deine uralten Freunde, die dich irgendwo hingebracht haben, zu verraten, wie sie vor dir sitzen und mit ihren enttäuschten Gesichtern dir ins Gesicht gucken.
Paulis richtig so schon trauriges Gesicht
und
dann noch trauriger.
Seine Mopsbacken. Und dann, aber wie gesagt, dann steht er halt von diesem Zeugenstand auf und ist auf einmal viel klarer und wirkt auf einmal wie so ein Erzählermensch. Ja. Anstatt so der fertige, arme Schluck Wasser in der Kurve zu sein, ist er auf einmal ein respektabler Erzähler, Narrator.
Ja. Ja. Und dann, ja, gut. Letzte Szene, wo man ihn da in seinem im Zeugenschutzprogramm sieht und er die Zeitung reinholt und dann die Tür schließt und dieses Schloss von der Gefängnistür, wo sich dann für ihn wieder anfühlt, als wäre er im Knast, weil er halt alle seine Freiheiten aufgeben musste.
Kommt halt nochmal ganz kurz vorher die Szene oder so ein Einschnitt, wie Tommy ihn mit der Knarre auf die Kamera zielt und ein paar Mal abdrückt.
Warum? Ach so, warum? Ja, also ich habe mich das gefragt, warum? Und das ist eine Hommage an den, wie heißt der Film? Dieser Zugraub, dieser erste richtige.
The Great Bank Robbery?
Ja. Bank Robbery? Great Train Robbery. Great Train Robbery, da macht der, da ist das Ende auch so, wo er auf die Zuschauer schießt und alle hatten da natürlich Schiss im Kino damals.
Okay.
Aber das war eine Hommage daran anscheinend. Aber warum er das gemacht hat, weiß ich nicht.
Oh, The Great Train Robbery, ja, der erste Spielfilm.
Gilt ja auch als der erste Heist-Movie.
Ja, also das ist auf jeden Fall der erste Film, wo wirklich was geskriptet war, sonst haben die ja einfach nur echtes Erleben gefilmt.
Ja.
Das war noch im 19. Jahrhundert, kann das sein? Ich glaube schon, Ende des 19. Jahrhunderts. Yeah, man. You wise guy, good stuff.
What a movie, man.
Goodfellas, der Name wird auch in dem Film irgendwann gesagt. Ja, die haben sich untereinander manchmal als Goodfellas bezeichnet.
Ach ja, stimmt.
Das ist dann immer der Meme von Leo DiCaprio in seiner Once Upon a Time in Hollywood-Szene, wo er mit dem Bier auf seinem Sofa sitzt und dann auf dem Fernseher zeigt, als er sich selber
erkennt. Ach.
Oh, ja, jedes Mal, wenn halt in dem Film der Titel des Films genannt wird, sitzt du halt da, zeigst auf dem Fernseher. Da ist es!
Wo man nur als Kind drauf wartet
oder sich
richtig drauf freut über solche Szenen, wenn der Titel vorkommt.
Ja, gute Biografie. Irishman haben wir ja auch in unserer Liste drin.
Ja.
Macht, also.
Ich dachte jetzt, du sagst Top 10, aber ja.
Scorsese macht so viele.
Biopics, ne?
Ja.
Mhm.
Wenn man ein Biopic über dein Leben machen würde, wen würdest du als Schauspieler dich spielen lassen wollen?
Ich dachte jetzt, welchen Director ich.
Ja, oder so?
Ja, ich meine, ja. Schauspieler?
Ja.
Keine Ahnung.
Von damals oder jetzt?
Oh. Ich überlege gerade, wer mir ähnlich sieht, aber jetzt hast du mich erwischt. Der Frage habe ich nicht gerechnet.
Gestumpt.
Das weiß ich nicht.
Ich muss auch mal überlegen.
Ich würde bei dir Johnny Depp.
Ich fühle mich geschmeichelt. Da muss ich noch ein paar Funde verlieren, dann trifft das eher zu.
Oder Will Ferrell könnte man bei dir echt machen.
Auch nice. Thanks.
Und dann muss er wieder so gehen wie in Heat am Ende.
Das muss ich mir dann angewöhnen, damit er das wieder mal nimmt.
So geil.
Ja, wenn Diesel noch Haare hätte
oder wie ein bisschen Heat, Miami Vice bist.
Ich bin mit deiner Nase siehst du ihm echt so ähnlich.
Wem jetzt?
Vin Diesel.
Ist aber ja, nur stimmt, die Nase. In diesen ja, Videos, ja.
Ich dachte, what the fuck, Alter, was passiert hier?
Wo hast du mich dann noch draufgesetzt?
Genau,
wo
was war denn noch? Ja, John Turturro.
Oh ja, stimmt.
Ja, John Turturro, Alter. Ich glaube, John Turturro.
Würdest du, welchen Regisseur hättest du gerne über dein Biopic?
Oh yeah, man. Mein Leben ist zu langweilig für...
Ja, meins auch. Da habe ich auch dran gedacht. Was soll denn directen?
Ja. Aber um so interessant wie möglich, mein so schon langweiliges Leben interessant zu gestalten, entweder Edgar Wright oder Guy Ritchie. Nee, Edgar Wright. Weil der auch aus langweiligen, wenn man an Shaun of the Dead zurückdenkt, kann der auch aus langweiligen Sachen wie Fernbedienung hochnehmen, Fernseher anknipsen, sich hinsetzen, eine coole Montage zusammenschneiden.
Ja, stimmt.
Deswegen Edgar Wright. Ja.
Das ist eine gute Antwort. Damit bin ich zufrieden. Meine Antwort kriegst du nicht. Weil du es jetzt schon versaut hast.
Würdest du nicht Martin Scorsese?
Ja, der hat halt Erfahrung mit Biopics, ne? Aber ja. Der hat Biopics.
Und ich dachte, die
haben ja auch gute Charaktere. Aber die haben ja was erlebt. Was soll denn so bei mir?
Ja, aber.
Wie ich hier beim Podcasten sitze?
kriegst dann noch einen coolen Spitznamen? Alex the Greek wäre jetzt geklaut von einem Guy Ritchie-Film. Alex No Nose. Alex the Nose.
Ja, keine Ahnung, ich weiß es echt nicht.
Oder Tarantino.
Tarantino? Ich habe ja Dingens noch nicht gesehen, Once Upon a Time in Hollywood.
Hm.
Deswegen, ich weiß nicht, ich stelle mir das komisch vor, wie er Biopics.
Wollen wir den zusammen gucken?
Ja, können wir machen.
Das heißt Biopics, das ist wie Inglourious Basterds, ne?
Wirklich?
Eine Verfälschung der
Geschichte. Ach so.
Ja, ist natürlich echte Charaktere, echte Menschen, aber komplett unreliable narrator. Lass uns den mal zusammen gucken.
Ja, kann man. Ja, ich habe ihn jetzt nicht aktiv vermieden oder so, sondern ich hatte einfach keine Chance, den irgendwie zu sehen.
Weil ich nämlich vorhatte, den, glaube ich, bei Amazon Prime zu kaufen.
Hm. Tarantino wäre halt witzig, den zu sehen, was der draus macht. Es wäre aber witzig, von jedem Regisseur mal zu sehen.
Siehst du, meine zweite Wahl wäre nämlich nicht Guy Ritchie gewesen, sondern Taika Waititi. Wie konnte ich den vergessen? Taika macht auch aus langweiligen, normalen Alltagsgesprächen oder Szenen einfach witzige Situationscomedy. Stellt die cool dar. Ich freue mich auf, also ein Taika-Film ist ja sowieso in meiner Top 10 mit drin. Freue ich mich drauf. Könnte sogar sein, dass das nächste, übernächste Woche.
Ja, ich wollte gerade fragen, weißt du schon, was nächste Woche drankommt?
Natürlich weiß ich das, weil ich das gerade nachgucken kann.
Huff.
Oh doch, ist tatsächlich schon. Freut euch auf nächste Woche. Wir werden meinen Platz 9 behandeln. Ich werde noch nicht verraten, worum es sich handelt. Ich verrate so viel. Es handelt sich dabei um einen Taika Waititi-Film. Mehr sage ich nicht.
Ich bin gespannt.
Ich auch. Ich freue mich riesig. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr findet uns auf Instagram Lebowski_podcast. Oder schreibt uns E-Mails unter lebowski-podcast@web.de. Gebt uns Vorschläge für Filme, Komplimente, Beleidigungen, alles nehmen wir entgegen. Geht davon aus, dass wir eure Requests für Filme erst nach unseren Top 10 natürlich behandeln, frühestens. Ja, was gibt's noch zu sagen?
Ich freue mich schon auf nächste Woche. Ich hoffe, ihr freut euch auch.
Wir schalten nochmal kurz rüber zu Rüdiger. Hat er noch ein paar letzte Worte zu sagen?
Ja, statt hier zu sitzen, hätte ich es eher genossen, mir eine Kugel von Tommy durch die Stirn schieben zu lassen. Aber euer Gerede hinterlässt in meinem Kopf mindestens genauso viel Schaden. Also alles richtig gemacht, wie immer.
Mhm. Vielen Dank.
Ja, danke und
bye bye.
Tschüssi.
Houston, we have a podcast.
I'll be back.
Where's
Where's the podcast, Lebowski?
Oh, man, I shot Marvin in the face.
Why the fuck did you do that?
What's the most you ever lost in a podcast?
You talking to me?
You can't handle the podcast.